Luke Littler hat vielleicht abseits von der WM die beste Woche seines Lebens erlebt. Ansonsten gewinnt Rob Cross das US Darts Masters und Matt Campbell die North American Darts Championship.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Heute hier wieder mit einer neuen Woche, einer neuen Folge, einem neuen Glück gemeinsam. Nicht nur mit mir, sondern auch mit Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha, ich grüße dich und alle, die zuhören.
Ja, definitiv. Und heute haben wir hier wieder einiges auf dem Programm. Es geht um das eben angesprochene US Darts Masters, um die North American Darts Championship. Und am Freitag, da können wir jetzt auch schon einmal gerade ganz kurz vorab drauf verweisen, geht es dann in einer Folge, die ihr auf Patreon auch schon am Mittwoch hören könnt, um so ein paar besondere Sachen. Denn wir greifen die Premier League-Idee nochmal auf. Wir haben da auf das Feedback gehört und an der einen oder anderen Schraube gedreht. Und wir diskutieren über ein brisantes Thema, und zwar die potenzielle WM-Verlegung nach Saudi-Arabien. Aber dazu mehr dann am Mittwoch oder Freitag. Jetzt könnt ihr erst schon einmal in die Shownotes schauen, denn dort findet ihr den Sport 1 Darts Newsletter. Schaut auch dort gerne vorbei. Und jetzt lasst uns reinstarten mit dem World Series Event im Madison Square Garden in New York. Es hat gut unterhalten.
Definitiv, es hat sehr gut unterhalten und es wurde auch gut angenommen von den Leuten vor Ort. Die PDC vermeldete jetzt nach diesem Wochenende eine Rekordzuschauerzahl.
Richtig, denn am Sonntag waren im MSG 3.600 Zuschauer über das gesamte Wochenende verteilt, 7.500 Zuschauern. Das ist laut Aussagen der PDC Rekord für die größte Darts-Crowd, für die größte Zuschauerzahl in Nordamerika bislang. Und ich glaube, auch das zeigt, Darts bewegt sich überall auf der Welt in die absolut richtige Richtung.
Und wir hatten ja schon im Vorfeld dieser Folge, als wir letzte Woche so eine kleine Vorschau geliefert haben, hatten wir ja schon gesagt, dass dieses World Series Turnier in Nordamerika so das Beste ist. Es liegt einmal an den Startern, den lokalen Startern. Von denen haben jetzt einige schon ein bisschen enttäuscht. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber insgesamt von der Atmosphäre, es ist schon was anderes alleine, wie die Spieler beim Walk-On wirklich durch die Zuschauermassen sich bewegen müssen. Das hat dem einen mehr, dem anderen weniger gefallen, hatte ich den Eindruck. Aber es hatte auch so ein bisschen was von so Wrestling-Entrance teilweise. Ne? Gerade Luke Littler, der ja hier wirklich, du hast es im Cold Opener angesprochen, der ja hier wirklich eine famose Woche erlebt hat, auch wenn es dann am Ende nichts mit dem Turniersieg wurde. Gerade der wird das kennen von den Wrestling-Übertragungen, so gerade aus den früheren Jahren, als teilweise dann auch die Wrestler da so durch die Zuschauer in oder auf die Bühne gebracht wurden. Das war jetzt hier ähnlich, also eine sehr intime, eine sehr enge Atmosphäre, das hat mir gut gefallen. Das ist irgendwie was anderes und natürlich die Startzeit dieser Turniere aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht sind natürlich maximal doof mit mitten in der Nacht, aber man kann sich natürlich dann vieles im Real Life anschauen und ich habe sogar ein paar Darts sogar live gesehen.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe auch ein paar Darts live gesehen. Bei dir waren es wahrscheinlich eher so, die noch spät abends, früh morgens gekommen sind in den ersten Runden. Bei mir war es, ich habe am Sonntag früh noch die letzten 4 Legs des Finals live geschaut. Ich bin nämlich am Sonntag in den Urlaub gefahren, morgens um 5 Uhr nachts aufgewacht und habe dann natürlich als allererstes mal direkt bei The Zone reingeschaut, wie weit das US Darts Masters aktuell ist. Aber mir hat es auch gefallen. Ich sag mal, der Madison Square Garden ist halt einfach auch ein ikonischer Austragungsort und du hast es angesprochen von der Atmosphäre so durch die Zuschauer laufen und es ist gefühlt so, ja wie du gesagt hast, wie beim Wrestling, ist es so typisch amerikanisch halt, ne? Also es hat irgendwie aber dann auch wieder so einen gewissen Charme und es unterhält definitiv. Lass uns jetzt einen Blick werfen auf den ersten Tag, auf die erste Runde. Du hast es angesprochen und wir haben es auch in der letzten Folge schon gesagt, vielleicht eines der besten Teilnehmerfelder bei der World Series überhaupt. Im Endeffekt muss man sagen, ja, wurden wir aber von den lokalen Qualifikanten zumindest spielerisch ein wenig enttäuscht.
Das war relativ zäh an diesem Freitag. Nur ein Spieler hat sich durchgesetzt gegen einen der Gesetzten mit Jeff Smith. Das ist eigentlich so eine normale Quote, das ist gar nicht das Problem, aber es gab 2 Whitewashes. Luke Littler hat Matt Campbell mit 6:0 abgefrühstückt. Littler damit fast 20 Punkten mehr im Average. letztlich aber auch der einzige PDC-Star, der so richtig begeistern konnte an diesem Abend vom Spielerischen her. Ansonsten waren das sehr viele maue Matches. David Cameron auch 6-0 rausgegangen gegen Luke Humphreys. Danny Lorby hatte keine Schnitte gegen Michael van Gerven, obwohl Michael van Gerven unter 90 spielt. Stoey Buns gegen Nathan Espinel, das war ein gutes Niveau. Espinel aber der klare 6-2-Sieger. Rob Cross klar 6-1 gewonnen gegen Adam Cevada. Das war so das Big-Stage-Debüt von Cevada. Der hat es eigentlich ganz gut gemacht mit einem 89er Average, hat da sogar ein paar Legs liegen gelassen, hätte gerade zu Beginn der Partie sogar mal in Führung gehen können, war gar nicht so schlecht. Ja, und ansonsten Gervin Price gegen Jules Van Dongen, da ist mir hängen geblieben, dieser Walk-On von Van Dongen, der live performt wurde von einem Mann mit Gitarre auf der Bühne, also das habe ich auch noch nicht gesehen im Darts, das war durchaus noch kurios. Ja, Jeff Smith hatte ich angesprochen, der 6-1-Sieg über Michael Smith war eine Duftmarke und der Bully Boy geht genau wie im Vorjahr wieder in Runde 1 raus, damals gegen Jim Long. Jeff Smith erneut mit einem starken Auftritt, aber die Tourkarte will er vorerst nicht mehr angreifen. Auch das habe ich mir noch notiert. Das war so die wichtigste Aussage von ihm im Interview. Er ist sehr zufrieden mit den CDC-Möglichkeiten und den Optionen, die sich daraus eben ergeben, hinsichtlich auch der WM und so. Und bei Michael Smith muss man sagen, das Beste an seinem Auftritt war der Walk-On, auch hier Englishman in New York. Ich fand es was besser als seinen üblichen Walk-On.
Jules Van Dongen mit der E-Gitarre war dann wahrscheinlich so ein bisschen das amerikanische Äquivalent zu John Henderson damals in Schottland mit dem Dudelsack. Wir erinnern uns alle an die Premier League. Ja, gehen wir so ein ganz bisschen durch. Adam Cevada mit seinem, wie du hast es gesagt, Big Stage Debüt fand ich aber jetzt, ich sag mal, war okay, aber hätte man auch ein bisschen mehr erwarten können. Name, der immer mal wieder hier und da schon mal aufgeploppt ist, den man mal auf Dart Connect gelesen hat. Stoey Buns ist für mich so der Einzige, der sich da wirklich ordentlich verkauft hat, jetzt abgesehen von Jeff Smith, der ja das Spiel gewonnen hat, aber so, ich sag mal, auch average-technisch, wenn der, ich sag mal, alle lokalen Qualifikanten am Ende den einen aufweisen mit dem höchsten Schnitt mit 93 Punkten, dann war das Niveau schon in dem Moment nicht ganz so gut. Er hat es gut gemacht. Von wem ich definitiv mehr erwartet hatte, war Danny Lorby. Da hatte ich mir auch gegen Michael van Gerven ein bisschen mehr versprochen. Spielt hier am Ende 84 Punkte im Schnitt, ist komplett chancenlos. Ja, da war die ein oder andere Partie dabei, wo ich vorher auf ein engeres Auskommen gehofft hatte, auch mit den lokalen Fans im Rücken.
Ein enges Spiel hatten wir, ja, das war die Partie zwischen Peter Wright und Alex Bellman, wobei das eine Partie war, das war ja fast erwartbar eng, weil Peter Wright eben die Probleme hat. Ihm reicht am Ende ein 87er Average, das kann auch nicht der Anspruch sein von Alex Bellman, dass er hier schon dieses vermeintliche Glückslos bekommt und dann aber auch nicht so richtig performen konnte. Wright letztendlich spielt aber einen sehr guten Decider, 14 Darts bei Anwurf, da gewinnst du schon in 95% der Fälle dann dein Leg. 240 Punkte am Ende in 5 Darts gecheckt. Also es war wirklich auf Kante genäht, aber dann hat Peter Wright mit einer 140 und dem 100er Check schnell über Triple 20, Doppel 20 hier dann auch Alex Bellman besiegen können.
Ja, das war natürlich ein enges Spiel, aber es ist halt auch so, also Alex Bellman, Peter Wright, als ich das im Vorfeld als Ansetzung gelesen habe, war das für mich auch einfach ein komplett offenes 50-50-Ding, muss ich sagen. Und das sagt schon relativ viel aus. Wir sprechen ja immer noch über einen zweimaligen Weltmeister mit Peter Wright. Alex Bellman, definitiv ein Mann, der auch gut zocken kann, bei dem es in der Q-School nicht geklappt hat, aber den, glaube ich, viele dort auch auf dem Zettel gehabt haben und den wir in den nächsten Jahren immer noch wieder auch sehen werden. Auch für mich definitiv ein Mann für die Tour, aber es war einfach auch kein besonders hochklassiges Spiel. Also auch wenn es am Ende ergebnistechnisch eng ist und hier in den Decider geht, dann ist es trotzdem kein gutes Spiel, wenn beide am Ende bei Mitte, Ende 80 stehen.
Dann lass uns jetzt in den zweiten Turniertag reingehen. Wir sprechen über die North American Championship, die ja dann am am Samstagabend deutscher Zeit war, sprechen wir gleich nochmal gesondert. Lass uns jetzt erstmal dieses PDC-Event mit den großen Jungs abhandeln. Michael van Gerven gegen Rob Cross war das erste Viertelfinale. Es war ein Spiel, was irgendwie zum bisherigen Turnierverlauf bis dato gepasst hatte. Denn auch da, ja, nicht so der allerhöchste Standard und der Funke wollte nicht so richtig überspringen. Also die Qualität war wirklich jetzt relativ mau. Auch in diesem Match hätte man ein bisschen mehr erwarten können. Rob Cross reicht am Ende eine 95. Ja, war so eine 3 minus. Bei Michael van Gerven stelle ich mir weiterhin sehr viele Fragen, denn da ist wenig. Kein Feuer, kein gar nichts. Auch so diese typische MVG-Art, die sehen wir immer seltener.
Da ist wenig Biss drin und wenig diese Dominanz, diesen Nimbus, den er eine Zeit lang hatte, dass er einfach auf die Bühne kommt und du weißt, Van Gerwen wird hier jetzt gleich einfach performen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, wenn wir dann zu den wichtigeren Turnieren kommen, wie dem Nordic Darts Masters. Nein, aber wenn wir zu den Major-Turnieren kommen, dann bin ich gespannt, was wir dann von Michael Van Gerwen sehen werden, weil ich sag mal, jetzt langsam überspitzt gesagt, ist jetzt abgesehen von der Premier League und so, ist jetzt bald aber die Aufwärmphase des Jahres für die großen Jungs vorbei. Da geht's nämlich dann noch an die großen Geldtöpfe und dann muss ein Michael Van Gerwen auch wieder ein bisschen mehr liefern. Ein bisschen anders war das bei Luke Humphries gegen Nathan Aspinall. Da war es eine enge Partie. Am Ende ist es Luke Humphries, der mit 6-5 gewinnt. Das war auch eine bessere Partie. 100er Schnitt gegen 98er Schnitt. Nathan Aspinall im Decider. Etwas von der Rolle. Hat sogar nur einmal zwei Darts aus dem Board gezogen. Und am Ende checkt Humphries in 14 Darts. Aspinall allerdings mit kaum Trippeln im Decider.
Einmal wirklich eine interessante Situation, als dann der Caller Russ Bray ihn darauf aufmerksam machte, dass er doch jetzt gerade nur zwei Darts in der Hand hat und Nathan Aspinall dann nochmal zurückkam und den dritten nahm. Im Decider war es dann wirklich eine klare, souveräne Geschichte für Humphries, der am Ende mit 6-5 gewinnt und zu dem Zeitpunkt schon, ja, hatte man sich so ein bisschen das Finale Humphries-Littler mal wieder ausrechnen dürfen, zumal ja Luke Littler gegen Jeff Smith im dritten Viertelfinale auch klar gewann, erneut mit einem 104er Average, ebenfalls ein 104 spielt Gervin Price beim klaren 6-1 gegen Peter Wright, dann hatten wir die Halbfinals Cross gegen Humphries und Littler gegen Price und gerade der Beginn der Partie Cross gegen Humphries war dann doch recht überraschend, bei Humphries ging in der Phase echt wenig.
Ja, Cross schnell 5-0 vorne, dann kommt Humphries zurück, aber am Ende ist es Rob Cross, der die 92 Punkte zum Sieg checkt und zum 7-5 Sieg und hier ins Finale einziehen konnte. Luke Littler, der unterliegt Gervin Price, auch wenn er 4 Punkte mehr im Schnitt spielt, spielt einen 10-Darter auf Bull, war ja nicht das einzige Kuriose, was er an diesem Wochenende gemacht hat. Da gab es ja auch noch so eine kleine Situation, wo Matt Campbell so ein bisschen zwischen irritiert und aufgeregt war. Price vergibt im 11. Leg schon einen Matchdart und Littler vergibt am Ende einen Matchstart im Decider. Doch Gervin Price kann den Kopf dann quasi nochmal aus der Schlinge ziehen und mit 108 Punkten das Match am Ende auf seine Seite ziehen und dann am Ende den Weg ins Finale vollenden.
Ja, Price gegen Littler war mein Match des Wochenendes. Das hat richtig Spaß gemacht. Man hat es auch Gervin Price angesehen, was es ihm bedeutet hat, jetzt Luke Littler mal zu besiegen, weil, ja, Rob Cross hat es nach dem Finale angesprochen, bei allen auch so ein bisschen mitschwingt, Littler ist jetzt auf der Tour und mischt hier groß mit und ist direkt einer für die ganz großen Geldtöpfe und für die ganz großen Pokale und uns bleibt so ein bisschen wenig übrig. Und dementsprechend nimmt man, was man kriegt und gerade Gervin Price ist ein Spieler, der Selbstvertrauen braucht, auch Selbstvertrauen über Siege generiert. Und dementsprechend war er dann auch sauer nach dem Finale. Lass uns drüber sprechen, Rob Cross gegen Gervin Price. Cross gewinnt 8-7, obwohl er eine 91 spielt gegen die 96 von Price. Aber Price hat in mehreren Legs immer mal wieder ein Dart liegen gelassen, um die Führung auszubauen. Also er lag zur Pause 4-3 vorne, aber es hätte eigentlich ein 5-2 sein müssen und es gab mehrere von diesen Momenten, die Gervin Price nicht hat nutzen können. So blieb Cross immer dran und hat es am Ende tatsächlich noch gezogen.
Ja, das stimmt. Am Ende ist es noch ein Break im Decider und ich muss sagen, ich habe ja die letzten paar Legs live gesehen von diesem Finale morgens früh und da hat mir wieder einmal, wir haben es auch schon häufiger angesprochen, die Körpersprache von Gervin Price überhaupt gar nicht gefallen. Also solange er noch ein bisschen klarer vorne lag, war das alles noch in Ordnung. Aber man hat auch da irgendwie wieder gemerkt, dieses Feuer, diesen puren Siegeswillen, was er auch in dieser Partie gegen Littler noch hatte, das war hier auf einmal komplett weg. Also man hat wirklich gedacht, er spielt jetzt hier die Legs noch runter und eigentlich ist es ihm komplett egal, ob er jetzt die Partie gewinnt oder Rob Cross die Partie gewinnt. Und das ist das, was wir bei Gervin Price ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen bemängeln, dass dieser pure Siegeswille, um jeden Preis diese Partie oder dann dieses Turnier gewinnen zu wollen, dass das einfach fehlt. Und das ist das, was Gervin Price aktuell auch nochmal zur absoluten Weltspitze einfach fehlt.
Ja, es fehlt dann eben nicht nur Gervin Price, sondern auch Michael Van Gerwen. Bei dem haben wir jetzt eine ähnliche Fehleranalyse oder eine aktuelle Analyse seines Habituses auf der Bühne eben vollzogen. Also das ist schon sehr interessant, ne? Und ich fand es auch unheimlich interessant, was Rob Cross eben gesagt hat im Interview nach seinem Sieg, weil er eben genau das auch mal zum Ausdruck gebracht hat. Es sei eben unfassbar hart, aktuell überhaupt noch irgendwas zu gewinnen wegen Luke Littler und deswegen das schwang so ein bisschen mit zwischen den Zeilen, bewertet er diesen Sieg auch nochmal höher, als es im Normalfall tun würde, während Gervin Price ja dann wieder so sein typisches Ding drauf hatte von wegen, ja, für mich zählen die Major-Turniere und natürlich hätte ich mir das selbst gerne mitgenommen, um mein Selbstvertrauen zu steigern, aber ja, ist jetzt am Ende auch nicht ganz so wichtig. Und bei Rob Cross merktest du so richtig, was ihm das bedeutet, weil ja, du gewinnst eben jetzt aktuell dann natürlich weniger, die Wahrscheinlichkeit etwas zu gewinnen als Rob Cross ist ein bisschen geringer geworden, weil mit Luke Littler plötzlich ein Spieler nicht nur irgendwie von 0 auf Top 16 Niveau gekommen ist, sondern von 0 nach ganz vorne und da jetzt ja einer der Top 2 Leute ist mit Luke Humphreys in diesem ganzen Korsett der PDC.
Ja, ich finde die Antwort von Rob Cross ein bisschen ehrlicher, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob Gervin Price das vielleicht einfach gerne so sehen würde und sich das halt selber deshalb auch so ein bisschen einreden möchte. Ja, ich kann schon verstehen, dass die Situation als etablierter Top 5, Top 8, Top 10 Spieler aktuell einfach eine schwierige ist. Also am Anfang, Littler mit der Wahnsinns-WM, haben alle das aber noch so, ich sag mal, die haben's alle wahrgenommen, aber noch so ein bisschen abgedeckelt nach dem Motto, lass den Jungen hier erstmal ein paar Monate spielen, lass erstmal schauen, wie er sich bei den Players Championship Turnieren und so weiter, wie er sich in der Premier League verkauft, ob er das alles so auf die Reihe bekommt. Und aktuell muss man sagen, vielleicht neben einem Luke Humphreys noch, ist Luke Littler halt the man to beat im Moment. Und ja, dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass Rob Cross das ein bisschen höher einordnet, als er es normalerweise einordnen würde. Und man muss ja auch sagen, von all den PDC-Stars, die die ganzen Strapazen und Anstrengungen mit sich nehmen, ist Luke Littler wieder einmal an diesem Wochenende der Einzige, der das wirklich gut wegstecken kann und hier ein richtig ordentliches PDC-Star-Niveau an den Tag legen kann.
Und Luke Littler ist auch der, über den am Ende dennoch am meisten gesprochen wird. Wir machen es ja genauso. Jetzt kann man vielleicht kritisieren, ja, vielleicht müsste man jetzt explizit mehr über den Turniersieger sprechen, wenn es mal nicht Luke Littler ist. Aber es ist ja nun mal so, dass er die Geschichten schreibt. Das merkt man auch dort im Madison Square Garden. Er ist derjenige, an den die Leute am ehesten ran wollen. Er ist derjenige, mit dem die PDC, ich sag mal, das meiste Marketing auch betreibt auf ihren sozialen Kanälen. Jetzt kann man vielleicht Luke Humphreys noch erwähnen, der seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat, aber ansonsten?
Ja, du hast recht mit dem Heiratsantrag, aber jetzt zum Thema will ich nur ganz kurz einschieben mit der Werbung auf Social Media. Der Unterschied ist halt auch, ein Luke Humphreys hat circa plus minus 250.000 Follower auf Instagram. Luke Littler hat 1,4 Millionen. Das ist halt auch einfach nochmal eine ganz andere Reichweite mit der PDC, mit der die PDC dann auch nochmal was ganz anderes anstellen kann, ne?
Du hast dann natürlich so Themen wie seine Wrestling-Liebe, die man natürlich wunderbar ausschlachten kann. Und das hat ja auch durchs Wochenende getragen. Also wenn ich mir britische Medien, die ja auch sehr intensiv über Luke Littler berichten, anschaue, dann geht es häufig darum, um so diese bunten Geschichten aus den USA, aus dieser Littler-Woche. Und du hast es ja auch anfangs angesprochen, es war wahrscheinlich für ihn die zweitbeste Woche seines Lebens ungefähr nach dieser WM-Woche. Und er war vor dem Turnier ja ganz konkret im WWE-Headquarter sogar in Connecticut. Dort hat er dann eine Tour bekommen durch die Heiligen Hallen vom britischen Wrestler William Regal. Und dann, das hat die PDC auch als Videoschnipsel veröffentlicht, wurde ihm von WWE-Champion Cody Rhodes eine Videobotschaft präsentiert. Und selbst da merkst du jetzt, Luke Littler ist jetzt nicht so derjenige, der so seine Emotionen groß nach außen trägt, aber du hast schon das Gefühl, das ist etwas Besonderes für ihn. Und er hat ja dann auch die Walk-On-Musik von Cody Rhodes benutzt für seine drei Spiele im Madison Square Garden. Sehr, sehr interessant einfach, ne? Aber trotzdem, ja, Luke Littler, er ist derjenige, der hier am Ende die meisten Schlagzeilen schreibt, obwohl er nur im Halbfinale stand.
Das war das Video, wo er da vor diesem elendig riesengroßen Screen da draußen stand und da drauf geschaut hat, ne?
Ja, genau das, wo William Regal neben ihm stand und dann das Ganze gefilmt wurde und Luke Littler dann diese Botschaft bekam von Cody Rhodes.
Ja, Wahnsinn. Abseits auch noch jetzt von dem Ganzen, was er dort für eine gute Zeit mit seiner Familie, mit seinen Eltern, mit seiner Freundin hatte, rein sportlich muss man auch nochmal sagen, womit man das ein bisschen belegen kann, warum eben immer so viel über Luke Littler gesprochen wird und etwas weniger jetzt zum Beispiel über den Turniersieger Rob Cross, der natürlich auch sehr erfreut ist über seinen vierten World Series Titel. Littler hat bei diesem Turnier seinen 28., 29. und 30. 100-Plus-Average seit der WM gespielt. Das ist mehr als jeder andere Spieler in dieser Zeitspanne. Also auch mehr als ein Luke Humphries. Natürlich kann man sagen, jetzt im Vergleich zu einem Gary Anderson, der da auch eine sehr, sehr gute Ratio auf der Pro Tour hat, hat Luke Littler natürlich auch wesentlich mehr gespielt. Aber dadurch, dass sich das World Series Teilnehmerfeld quasi komplett der Premier League gleicht, haben zumindest Michael van Gerven, Luke Humphries, Michael Smith und so weiter die Möglichkeit, ähnlich viele Spiele wie Luke Littler zu absolvieren.
Diese Berichterstattung, diese Intensität kommt ja nicht aus dem Nichts und die hat natürlich auch sportliche Gründe, logisch. Ich meine, der ist immer noch ein frisch gebackener Premier League Champion, das ist jetzt noch nicht allzu lange her. Also dieser Hype-Train ist ja alles andere als zum Stehen gekommen, er fährt jetzt eher noch ein bisschen schneller. Und das war ja auch nicht klar. Viele haben auch die Premier League-Nominierung ein bisschen kritisch gesehen oder sie zumindest hinterfragt. Und jetzt hinterfragt das erst recht keiner mehr und es hinterfragt auch keiner mehr, dass er bei den World Series Events dabei war, sondern eher, wenn wir jetzt gegen Ende der Folge gleich sprechen werden über das nächste Wochenende, das wird, glaube ich, auch schon negativen Einfluss auf dieses ganze Turnier und das Drumherum haben, dass da neben Michael van Gerven auch Luke Littler beim Nordic Darts Masters in Kopenhagen nicht am Start ist, aber das nur ein kleines Sneak Peek, wir bleiben noch in New York.
Ist das nicht das Turnier, wo er verbannt worden ist, wie es in den englischen Medien zu lesen war?
Wie es fälschlicherweise zu lesen war, ja, in der Tat. Ja,
sehr fälschlicherweise. Lass uns jetzt nochmal einen Blick werfen auf die North American Championship. Dort war im Vorfeld klar, der Sieger würde sich für die WM und für den Grand Slam of Darts qualifizieren, außer wenn es Matt Campbell werden würde. Und wie hätte es anders sein können? Es wurde Matt Campbell.
Genau wie im Vorjahr, als Jeff Smith das Turnier gewann und er auch der Spieler war, der sich eben nicht für Grand Slam und WM über dieses Turnier hat qualifizieren können. Dadurch nimmt irgendwie so ein bisschen Charme ab von dem Turnier, finde ich. Weil ansonsten hätten wir jetzt über den ersten offiziellen WM-Teilnehmer, den ersten internationalen WM-Teilnehmer sprechen können. Jetzt gewinnt Matt Campbell das Ding und schon ist der ganze Spaß beiseite so ungefähr. Ne? Aber er hat es verdient gewonnen, hochverdient gewonnen. Er gewinnt im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger Jeff Smith mit 6-4. Nach 1-3 und 3-4 Rückstand im Halbfinale gewinnt er auch 6-4 gegen David Cameron nach 0-3 Rückstand und im Finale gewinnt er gegen den Amerikaner Stoey Barnes mit 6-4. Er spielt einen 94er Turnierschnitt, alles zwischen 92 und 95 gespielt, super konstant. Er war mit Abstand der beste Spieler. Höchster First Nine Average von, ich glaube, 104 Punkten, die höchste 180er Quote. Er war einfach nicht zu schlagen von den 7 Konkurrenten.
Das ist definitiv sehr solide, was er da gespielt hat. Und da war er dann auch an diesem Tag der beste Spieler. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ihn im Vorfeld wahrscheinlich nicht im engsten Favoritenkreis genannt hätte. Also da hätte ich noch so ein, zwei Spieler gehabt, die ich vor ihm gesehen hätte. Aber am Endeffekt, ja, da gewinnt er es verdient. Aber es ist irgendwie ein bisschen schade. Du hast es gesagt, es nimmt so ein bisschen den Charme dieses Turniers. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wüssten, wir haben die Super League und da haben wir einen Spieler dabei, wenn der das gewinnt, dann fallen die Qualifikationsplätze nochmal woanders hin und dabei ist jetzt ja auch noch nicht mal zu 100% klar, wo die Plätze denn hinfallen werden für die Qualifikation. Also der WM-Platz wird wahrscheinlich in die CDC-Tour gehen und der Grand Slam of Darts Startplatz an den Continental Cup-Sieger, aber eben das ist auch noch nicht mal 100% klar und es wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir jetzt über den ersten ganz sicher fixen WM-Teilnehmer hätten sprechen können.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Wir sprechen dann jetzt über ein paar Namen, die aber stramm Richtung Weltmeisterschaft gehen, denn wir würden jetzt dann mal New York hinter uns lassen und wir gehen jetzt in den nordischen Baltikraum. Ist ein harter Cut, aber das fand ja an diesem Wochenende auch statt. Und da gab es ein paar interessante Entwicklungen auch hinsichtlich des World Cup of Darts. Da wurden die ganzen Teampartner ermittelt. Die World Cup Teams stehen jetzt nach diesem Wochenende auch wirklich alle fest. Aber lass uns erstmal so ein bisschen durch die Turniere an sich gehen. Es fanden ja auch 3 nordischen Baltic Qualifier für die European Tour statt. Gewonnen haben Marco Kantele für Leverkusen und Antwerpen ist der Finne qualifiziert und Johan Engström für Hildesheim. Und Johan Engström ist jetzt auch ein gutes Beispiel für einen Spieler, der sich auch ohne Tourkarte wirklich hier Großes erspielen kann in diesem Jahr. Denn Johan Engström hat das 5. von insgesamt 10 Turnieren der Nordic & Baltic Pro Tour gewonnen im Finale gegen den Norweger Kordekka. Das Turnier Nummer 6 dann einen Tag später gewann der schwedische Landsmann von Engström, Jeffrey de Graaf gegen Oskar Lukasiak im Duell der schwedischen World Cup Starter. Und aktuell sieht es stark danach aus, als würden de Graaf und Johan Engström erstmals eben Schweden bei der PDC-WM in London vertreten. Ja, da hätten wir dann unsere ersten potenziellen WM-Starter, aber bis dahin sind noch 4 Turniere zu spielen, aber es sieht nach einem schwedischen Doppelpack aus.
Zu Johan Engström hast du natürlich absolut recht, der zeigt, was da möglich ist, genauso wie Marco Kantele. Du hast, glaube ich, irgendwann, ist schon länger mal her, das war, glaube ich, gar nicht mal bei uns in einem gemeinsamen Podcast, sondern du hast irgendwann mal gesagt, das ist mir noch im Kopf geblieben, bei Marco Kantele, das ist ein Mann, der ist zu schlecht für die Pro Tour und zu gut für den Nordic- und Baltic-Raum. Und irgendwie trifft es das auch. Also immer wieder so ein Spieler, der sich für die European Tour qualifiziert, wie hier jetzt auch für Leverkusen und Antwerpen, aber dann doch eher für die meisten Spieler einen glücklicheres Los für die erste Runde auf der European Tour ist, muss man halt auch so sagen. Ein Mann ist mir trotzdem aber auch nochmal wieder ins Auge gestoßen an diesem Wochenende, und zwar Andreas Harrison. Der spielt nämlich am Samstag in der Runde der letzten 16 den höchsten Average auf der Nordic- und Baltic-Tour jemals mit 107,8 Punkten. Und das ist dann wiederum ein Mann für mich, bei all dem, was er in diesem Jahr auch schon auf der European Tour, bei der Modo Super Series und so weiter abgerissen hat, der eigentlich schon in den nächsten Jahren auch auf die Tour gehört, oder?
Ja, und der natürlich es immer wieder vermag, solche Monster-Averages ins Board zu krallen. Also er hat ja immer noch den Nummer-1-Status jetzt in diesem Jahr für den höchsten Einzel-Average von einem Modus-Match. Natürlich extrem kurze Distanz, aber trotzdem, der hat mal so überragende 15, 20 Minuten. Die hatte er jetzt hier auch, aber er bekommt keine Konstanz rein. Ist nur die 7 in der Nordic & Baltic Pro Tour Order of Merit. Also es wird sehr schwierig, die WM zu schaffen. Aber ja, er ist einfach ein Spieler, der strahlt was Besonderes aus, ab von jeglicher Langeweile, ja, er dreht so ein bisschen den Zweck auf, möchte man sagen. Andreas Harrison, gerade im Vergleich zu Marco Kantele, schon echt spannend, ne?
Ja, halt auch ansehnlicher, und da sind wir auch wieder beim dem Thema, was macht modernes Darts? Also Andreas Harrison, für mich jetzt nicht der Inbegriff von modernem Darts, nicht falsch verstehen, aber gerade im Vergleich zu Marco Kantele, da, auch wenn sie gar nicht so viel anders machen, aber er entertaint einfach ein bisschen mehr. Also einem Andreas Harrison würde ich viel lieber 4 Stunden im Livestream zuschauen als einem Marco Kantele.
Dann schauen wir nochmal auf ein paar andere Namen in der Order of Merit. Benjamin Dröreus, der Däne mit Tourcard, nur auf Platz 10, das wird auch schwierig. Sein Landsmann Wladimir Andersen, die Schweden Daniel Larsson, Dennis Nilsson sind sogar ganz weit hinten abgeschlagen. Ja, also die einzigen Spieler, die Jeffrey de Graaf und Johan Engström gefährlich werden können. Vielleicht ist es Harrison, wenn er jetzt irgendwie noch 2 Turniere gewinnt der letzten 4, aber ansonsten auf den Plätzen 3 bis 5 stehen Oskar Lukasiak, Kordekka und eben Marco Kantele. Dann, bevor wir nach Osteuropa schauen, noch der Blick auf die World Cup Teams. Das hatte ich jetzt eben angeteasert. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Schweden stand ja als einziges Team schon fest mit Jeffrey de Graaf und Oskar Lukasiak. Die Letten haben ihr Team jetzt besetzt. Madas Rasma, wie in jedem Jahr, mit einem komplett neuen Partner. Diesmal ist es Valters Melderes. Die Dänen werden vertreten, wieder von Benjamin Reus und Wladimir Andersen. Finnland von Teemu Haju und Marco Kantele. Haju ist ein Debütant beim World Cup. Der war schon vorab qualifiziert, weil er ja eine European Tour Quali geschafft hatte. Litauen, Labanauskas, Barauskas, das ist das altbewährte Team. Norwegen, Kordekka und Kent-Jöran Sivatsen. Und Island, Arngrimur Olafsson und Peter Rurik Gudmundsson, also da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und ich hoffe, dass der Master of Ceremonies, so gern ich sie habe, also das fände ich einfach super, wenn sie die Namen auch nennen und nicht nur Team Iceland auf die Bühne holen.
Ja, das wäre definitiv schön. Ich bin auch schon wieder gespannt, wie diese schönen langen Namen auf dem Sky Sports Scoreboard dann angezeigt werden im TV.
Ja, ja, stell dir mal vor, Island gegen Taiwan oder gegen Malaysia. Das wird hier ein Brett.
Definitiv. Von diesen Nationen würde ich mal sagen, die beiden Nationen, wo ich am meisten ein Auge drauf werfe, definitiv Schweden und Dänemark. Die beiden Nationen mit dem meisten Potenzial, da auch mal für einen Upset zu sorgen. Insbesondere Schweden muss man da, glaube ich, auf der Rechnung haben. Dann würde ich sagen, damit jetzt einen Haken hinter Nordic und Baltic und Nordic und Baltic und wir schauen nach Osteuropa, du hast es angesprochen, denn dort haben die Qualis angestanden für die European Tour Events 9 bis 13, also die letzten Qualis in Osteuropa in diesem Jahr. Und dort ist es für Hildesheim, für European Tour Event Nummer 9, Christoph Kaczuk, der sich durchsetzt, für European Tour Event Nummer 10 in Antwerpen, Sebastian Biawecki, genauso wie für das Event Nummer 11 in Budapest. Für das Event Nummer 12 in Basel ist es Nandor Press. Und für European Tour Event Nummer 13 in Prag, das letzte in diesem Jahr, ist es Patrick Kovac.
Also 3 Polen und 2 Ungarn am Ende nochmal. Und für Ungarn, für das Turnier in Budapest, gab es ja nochmal einen eigenen Host Nation Qualifier. Da haben sich durchgesetzt Janusz Vekső, den kennen wir auch von früheren World Cups. Dann Andras Dzioka, Georgi Jehirschki und Alberto Mario Bezian. Und bis auf Vekső sagen mir die anderen Spieler allesamt gar nichts.
Ja, da gehe ich mit. Also Janusz Vekső ist ein Name, den man schon mal gelesen hat, aber ansonsten dann lokale Qualifikanten, wo man sich ja bei der European Tour in Budapest dann wieder selbst ein Bild machen kann. Aber ich sag mal so, Ungarn ist auch eine Dartnation, die im Kommen ist und da das ja den ein oder anderen, ich sag mal zumindest guten Spieler in der zweiten Reihe hervorbringen. Also ich werde auf jeden Fall gespannt sein und generell in Budapest wird auf der European Tour die Stimmung natürlich wieder gut sein. Also da gibt es wenige Austragungsorte, die mit Budapest mithalten.
Es sind halt vergleichsweise viele bekanntere Namen in Anführungsstrichen dann doch ausgeschieden, wie so Nandor Major, der ja Ricardo Pietrzko damals in Budapest letztes Jahr geschlagen hatte und der auch beim World Cup dabei sein wird, wie auch ein Levente Saray. Also da haben sich gerade in den letzten Spielen wirklich eher die unbekannten Namen durchgesetzt. Ansonsten gab es noch ein paar weitere PDC-Spieler, die das turnierfreie Wochenende genutzt haben und so ein paar kleinere Turniere gespielt haben. Zum Beispiel gab es in meinem Heimatkreis und deswegen gehen Props raus an den Kreis Soest, an das Turnier in Bad Sassendorf. Da gab es ein Event, was wirklich namhaft besetzt war. Jermaine Vatimena gewinnt im Finale gegen Boris Kritzmer. Ricardo Pietrzko stand im Halbfinale, wird am Ende Vierter und Jelle Klaassen im Viertelfinale. Also 4 arrivierte und sehr bekannte PDC-Namen im Heimatkreis von meiner Wenigkeit. Das wollte ich jetzt einfach mal hier erwähnen.
Ja, müsste, glaube ich, ein Benefizturnier gewesen sein. Ich kenne auch den einen oder anderen sonst, der dort noch am Start gewesen ist, aber dafür natürlich sehr prominent und sehr leistungsstark besetzt. Was gab es sonst noch? Noalyn van Leuven gewinnt die niederländische Meisterschaft der Frauen im Finale mit 5:2 gegen Eileen de Graaf, die damit wahrscheinlich auch nicht so ganz happy sein wird, dass man nur so dazu gesagt. Dann würde ich aber sagen, an den letzten Tagen war da technisch gar nicht so viel los. Das ist es inhaltlich für diese Folge soweit, oder?
Ja, das ist es. Also wir haben jetzt keine weiteren Themen zu analysieren. Wir brauchen jetzt auch nicht künstlich das Ganze in die Länge ziehen. Wir werden jetzt noch ein bisschen einfach sprechen, würde ich sagen, über die nächsten Tage, über das, was in den nächsten Tagen so ansteht.
Ja, da haben wir das groß angekündigte, seit Wochen bekannte Nordic Darts Masters in Kopenhagen, das World Series Event Nummer 4 von 7. Den Begriff, den du so gerne nutzt, das Bergfest steht an. Dort findet das Turnier am Freitag und Samstag statt. Und endlich ist es einmal kein reines Premier League-Feld, was von den Dartstars der PDC ausgestellt wird.
Denn Luke Littler ist nicht dabei, wie schon erwähnt, und Michael van Gerven eben auch nicht. Sie werden ersetzt von Dimitri Vandenberg und von Stephen Bunting. Das ist natürlich für die PDC insofern ein bisschen blöd, dass ausgerechnet Littler und van Gerven jetzt diejenigen sind, die die PDC hier eben nicht mit nach Kopenhagen schicken kann. Littler hat ganz bewusst auch zurückgezogen und Michael van Gerven jetzt ja dann auch relativ zeitnah dann nach Ansetzung des Turniers gesagt, er wird da nicht spielen. Deswegen ist dann Bunting noch nachgerückt und wir haben Gervin Price dadurch jetzt übrigens an 1 gesetzt, Nathan Espinel die 4 und in der unteren Hälfte Cross und Humphreys und dann werden eben van Vandenberg, Bunting, Michael Smith und Peter Wright noch dazu gelost. Plus eben, wir haben 8 lokale Qualifikanten.
Und zwar mit Madas Rasma, mit Jeffrey de Graaf, Benjamin Drü-Reuss, Marco Kantele, Johan Engström, Wladimir Andersen, Dennis Nilsson und Daniel Larsson. Und das ist an sich jetzt auch mal wieder ein Teilnehmerfeld. Wir können das nicht jede Woche sagen, aber definitiv auch ein ordentliches Teilnehmerfeld. Und da ist auch der ein oder andere Spieler dabei, dem man wirklich auch dann in der ersten Runde im Format Best of 11 Legs einen Upset gegen einen großen Spieler zutrauen muss. Also natürlich die arrivierten Spieler wie ein Madas Rasma, dem musst du es immer zutrauen. Aber auch Jeffrey de Graaf, Benjamin Drü-Reuss, das sind so, oder ja, oder auch ein Dennis Nilsson, sind Namen, dem musst du es immer wieder zutrauen, ne?
Aber es würde halt noch deutlich besser gehen, wenn ich mir anschaue, dass da jetzt Larsson und Nilsson, die wirklich mit gar nichts irgendeine Rolle haben in der Nordic and Baltic Tour und da auch gar nicht mehr so viele spielen aktuell, dass die eben jetzt da drin sind, weil natürlich das Race hatte einen anderen Cut und so, haben wir über alles gesprochen, als es soweit war, aber dass die jetzt natürlich drin sind und kein Andreas Harrison oder ein Oskar Lukasiak ist ein bisschen schade, weil das natürlich die deutlich formstärkeren Spieler wären und da würde ich dann sagen, dann wäre es noch ein engeres Feld. So sind es eigentlich realistischerweise auch nur Rasma und De Graaf, vielleicht Reus, wenn er irgendwie wirklich ein Monsterspiel hat, so Monster 15 Minuten wie damals in Frankfurt. Aber ja, Rasma und De Graaf sind letztlich die besten lokalen Qualifikanten. In der Geschichte des Turniers ist übrigens Madas Rasma noch immer der einzige Spieler, der überhaupt ein Spiel gewonnen hat von den Lokalen, 2021 bei der ersten Auflage gegen Espinel.
Und ich lege mich jetzt einfach mal fest und lehne mich hier mit Blick auf den Deich und die Nordsee ganz weit aus dem Fenster und behaupte, in diesem Jahr wird sich das ändern. Also nach dem kommenden Wochenende wird Madas Rasma nicht mehr der einzige Spieler sein, der beim Nordic Darts Masters ein Turnier hat gewinnen können. Ansonsten haben wir am kommenden Wochenende auch noch die Challenge Tour in Leicester. Das sind die Turniere 11 bis 15. Aus meiner Sicht natürlich mal wieder sehr interessant, weil Patrick Klingelhöfer aus dem Team bei Dartcoach mit dabei ist. Ansonsten wird es auch aus deutscher Sicht noch ganz interessant. Und wir haben die Asian Tour Turniere 13 bis 15 gespielt in Ulaanbaatar in der Mongolei.
Und im letzten Jahr hatten wir sehr viele echt kompetitive mongolische Spieler dabei. Viele andere asiatischen Spieler haben den Weg nach Ulaanbaatar nicht gemacht, aber mal schauen, wie es diesmal ist. Trotzdem, da waren auch gar nicht mal so schlechte Spiele dabei mit den vielen mongolischen Qualifikanten. Und das, würde ich sagen, war es dann jetzt. Wir sind vom MSG, vom Madison Square Garden bis in die Mongolei gehüpft im Rahmen dieser etwas über 30-minütigen Folge. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal ist ja entweder jetzt schon, wenn ihr Patreon-Abonnent seid, oder eben am Freitag.
Für wie viel, Kevin? Was kostet
3,57
das
inklusive der Mehrwertsteuer.
Ganz wichtig. Ja, könnt ihr gerne reinhören. Ansonsten regulär am Freitag. Da wird es ein bisschen brisant und da werden wir nochmal über das ein oder andere sprechen. Dann jetzt aber der Haken hinter diese Folge, Kevin. Es hat wieder einmal großen Spaß gemacht. Auch in einer Woche, wo etwas weniger los war, so muss man es ja sagen. Aber ich glaube, wir haben da trotzdem nochmal alles gut zusammengekratzt, was ging.
In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin auf Wangerooge an der Nordsee und euch da draußen, ob ihr im Urlaub seid, bei der Arbeit oder was auch immer. Habt eine gute Woche, macht's gut. Ciao.
Tschüss.